You're listening to Radio Golf Show. Liebe Freunde der Golfschau, heute bringen wir Ihnen endlich, könnte man fast sagen, obwohl wir schon ziemlich geile Nummern auf die Platte gebracht haben, eine Schau, so wie wir sie vor 5 Jahren konzipiert hatten. Ein bedeutendes Thema, welches in den Mainstream-Medien und schon gar nicht in den deutschen sozialen Golfmedien zu wenig oder keine Aufmerksamkeit bekommt. Dass ein solches Thema dann noch von Experten diskutiert wird, hatten wir uns natürlich erhofft, aber ursprünglich nicht kurzfristig erwartet. Und dann kamen die Vorgespräche mit Heinz Fähring, unserem allerersten Gast, und auf einmal war es für uns normal, nur mit Sachkundigen darüber zu sprechen. Der eine oder andere Gast wurde diesen Ansprüchen nicht gerecht, aber heute, meine Damen und Herren, heute habe ich das Gefühl, dass wir Ihnen etwas ganz Besonderes bieten werden. So, jetzt, wo also der Druck deutlich erhöht wurde, stelle ich Ihnen gern die Protagonisten der heutigen Sendung vor. Sie ist heute vierfacher Golfschau All-Star. Er ist zum ersten Mal Gast, aber ein Gründungsmitglied der Golfschau. Er lebt einen nachhaltigeren Alltag als jeder, den ich kenne. Aber sie ist eine führende Kraft, die Expertin der Experten, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Sie spielt Golf, er nicht. Er macht Filme, sie nicht. Beide spielen Tennis, beide, zumindest in der Vergangenheit, einigermaßen erfolgreich. Beide leben in München, aber sie kennen sich nicht bis jetzt. Ohne weitere Umschweife, meine Damen und Herren, Petra Himmel und Christoph Redl. Petra, meine Liebe, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du hier bist.
Hallo, Frank. Schön, dass ich wieder bei euch sein kann.
Ja, das ist super, wenn du hier bist. Es ist wieder der ganze Tag voll Sonnenschein, wenn wir das abends machen dann. Und Gregor, mein Bester, und vielleicht sollten wir jetzt gleich zu Anfang klarstellen, dass wir seit über 50 Jahren beste Freunde sind. Ja. Ich freue mich, dich heute vor der Kamera, in dem Fall Mikro anstatt hinter der Kamera, wo du deine meiste Zeit verbringst, zu erleben. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Lieber Frank, recht herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
Ja, so, dann wollen wir gleich mal anfangen. Und Gregor, vielleicht fangen wir mit dir an. Warum sollten wir als Menschen überhaupt nachhaltig leben und handeln?
Ja, also warum sollten wir nachhaltig handeln? Das ist ganz einfach, weil wir eine Verantwortung fürs Leben haben und für uns haben. Und eine Nachhaltigkeit beinhaltet immer das, dass man die Verantwortung übernimmt und nach rechts und nach links schaut. In dem, was man tut und in dem, was man macht. Also ich denke, das ist eine der Grundbedingungen für unser menschliches Sein. Und dem fühle ich mich auch verpflichtet.
So, da müssen wir noch mal gleich nachhaken. Und die andere Schiene natürlich ist, ist Petra. Wie umweltschädlich ist Golf?
Ich glaube, es kommt immer drauf an, wie bei jeder anderen Sportart übrigens, wo man es betreibt und wie man es betreibt und wer es betreibt. Ich glaube, das kann man nicht so so vereinheitlichen. Also es gibt sicherlich ganz viele Arten von Golf, die überhaupt nicht umweltschädlich sind, sondern so vielleicht sogar ganz gut für die Umwelt. Und dann gibt es natürlich Arten von Golf, die schon umweltschädlich sind. So ähnlich wie beim Bergsteigen. Man kann umweltfreundlich bergsteigen und man kann gar nicht umweltfreundlich bergsteigen. Also auch da geht beides. Und deswegen glaube ich, ja, muss man da genauer hinschauen.
Gregor, du bist ja kein Golfer. Wie würdest du den Sport Golf beurteilen, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Diese riesigen Flächen, diese grünen Wiesen, dieses manikürte Parkerlebnis. Hast du da irgendwelche Vorurteile ist nicht das richtige Wort, aber irgendwelche Bilder in deinem Kopf?
Ja, also Bilder insofern, als dass ich natürlich an dem einen oder anderen Golfplatz oft vorbeifahre, vor allen Dingen Radl, hier in München raus, Ludwigshöhe und dann zurück. So kurz vor Strassach ist auf der rechten Seite ein Golfplatz, dann hier mitten in der Stadt ist ein großer Golfplatz. Und also ich habe da überhaupt keine, ich würde sagen, ich habe da keine Vorwürfe gegenüber dem Golfsport. Ich sehe das viel allgemeiner. Also ich habe es sehr genossen, zum Beispiel in Australien war ich vor 40 Jahren, 30 Jahren. Da konnte man überall Golf spielen und da ist man ganz normal losspaziert und hat Golf gespielt. Hat irgendeiner, den man kennengelernt hatte, am Bondi Beach, hat gesagt, ey, lass uns doch morgen mal da ein bisschen golfen. Dann bin ich da auch gerne mitgegangen und finde es großartig. Also da gibt es überhaupt keine Aversion und keine Vorurteile. Das ist genau das, was ich denke. Diese Vorurteile, die sind nicht angebracht. Deswegen glaube ich trotzdem, dass wir eine Verantwortung gegenüber dem Leben haben und gegenüber der Natur. Und deswegen ist Nachhaltigkeit ein großes Thema, welches jeder von uns eingeladen ist zu sehen.
Petra, ist Nachhaltigkeit ein moralischer Wert?
Schwierig. Also ich glaube, das ist einfach eine sehr individuelle Geschichte. Und ich finde, die kann man auch keinem jetzt irgendwie so aufs Auge drücken. Also ich tue mich zumindest hart damit, weil seitdem ich das Thema so verfolge, erkenne ich schon, dass es relativ schwierig, also je nachdem mit welchem Bevölkerungskreis man zusammentrifft oder mit welchem Freundeskreis, ist das halt ein Thema, das gut ankommt oder schlecht ankommt. Und also ich will da auch gar nicht missionarisch tätig werden, es liegt mir total fern. Trotzdem ist es, glaube ich, so, dass jeder einfach für sich entscheiden muss, was er so verantworten kann. Und mir geht es dann schon auch so, dass ich gerne hätte, dass meine Kinder und am besten auch noch deren Kinder und die danach irgendwie eine Welt vorfinden, in der man überhaupt noch leben kann. Und wenn man sich so ein bisschen stärker mit dem Thema befasst, dann ist es halt einfach wirklich ungut, was da in manchen Bereichen passiert. Und deswegen finde ich schon auch, dass es so ein bisschen, eigentlich nicht ein bisschen, sondern dass jeder so ein bisschen die moralische Verantwortung hat, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, es ist jetzt schwierig, das den Leuten so vor die Brust zu knallen. Das möchte ich eigentlich nicht.
Also ich bin da ein bisschen fordernder, aber fordernd ist es vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, weil ich mich selbst sehr zurückgezogen habe und einfach jetzt entschieden habe, für mich so zu leben, dass es möglichst nachhaltig ist, dass meine Kinder mir eben nicht sagen können, hey Papa, was ist passiert? Ihr habt es doch gesehen und ihr habt es gewusst. Also das, was ich meiner Elterngeneration vorgeworfen habe, meinem Vater, wie der Faschismus in Deutschland entstehen konnte, ist, so finde ich, ist es eigentlich vergleichbar mit der Nachhaltigkeit und mit der Klimabewegung und mit der Katastrophe, die da tatsächlich, der wir da offenen Auges entgegengehen. Und da
Ich
finde
glaube.
ich, und da kann das mich noch kurz sagen, und da finde ich eben, da geht es nicht um eine moralische Verantwortung. Es ist auch nicht moralisch, nachhaltig zu sein, sondern ich bin der Meinung, es ist politische Verantwortung und ein politisches Must, dass wir reagieren müssen.
Ich glaube, da muss man aber unterscheiden zwischen einer Privatperson und einem Journalisten, weil ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe als Journalist, eben quasi ja jetzt irgendwie Agitation zu betreiben oder so, sondern ich habe meinen Job als Journalist immer so verstanden, dass ich ein Thema suche und dann versuche, das Thema möglichst objektiv und grundlegend aufzuarbeiten. Und was ich dann als Privatperson tue und denke, ist dann nochmal ganz was anderes. Aber ich glaube, ich würde jetzt meinen Job missverstehen, wenn ich allen Leuten permanent journalistisch auf die Füße treten würde. Ich glaube, dass es sowieso schon ungemütlich genug für viele in der Branche ist, dass jemand das Thema überhaupt von mehreren Seiten beleuchtet, weil wir ja generell, also nicht nur im Golfsport, sondern auch bei allen anderen Sportarten, das Thema haben, dass alle, wenn sie darüber Kommunikation machen, das ist ja auch in der Industrie, das Gleiche brauche ich dir jetzt auch als Filmproduzent nicht zu erzählen, wenn ich heute einen Werbefilm produziere oder einen Imagefilm, dann krame ich ja erstmal die Sachen raus, die positiv laufen. Und das ist natürlich in der Golfindustrie nicht anders. Die ganzen Agenturen tun nichts anderes und da bin ich schon unbequem genug dadurch, dass ich überhaupt noch die zweite Seite überhaupt zum Vorschein bringe, ja. Ansonsten gebe ich dir recht, als Privatperson, wie gesagt, würde ich das auch anders sehen, aber das bin ich ja jetzt in dem Fall nicht.
Na gut, dann der Frank hat vergessen, was zu sagen. Also ich bin selber Politologe und habe ein Volontariat gemacht, bin also selber als Journalist unterwegs gewesen, habe viele Jahre unter anderem Welt der Wunder gemacht. Das war dann also in den 90er Jahren bis 2000, war da in viel, viel in Kontakt mit Menschen, die tatsächlich was bewegen wollten, ob das jetzt Club of Rome war oder ob das Motiv Latif, den hatte ich zum Beispiel zweimal eingeladen zu einer Sendung. Also wir haben uns da schon sehr bemüht. Ich habe 2000 das letzte Mal, eigentlich fast das letzte Mal mit Desertec mich sehr engagiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Projekt damals. Ich habe dafür gebrannt. Ich fand das großartig, weil sich da tatsächlich das erste Mal in meinem Horizont zumindest sich das Bild aufgetan hat. Da tun sich Global Player zusammen und wollen tatsächlich was verändern. Was dann aber leider sehr, sehr schnell, also innerhalb von 1,5 Jahren eingeschlafen ist wieder. Und dann kam erst der Rückzug ins Private, dass ich gesagt habe, okay, diesen Hebel kann ich nicht nutzen. Da ist es einfach zu träge. Wie machen wir es anders? Und auch heute als Filmproduzent ist es so, ich kann nicht nur transformative Geschichten begleiten. Aber wir bemühen uns bei uns im Team tatsächlich solche Sachen zu machen wie CO2-freie Stahlproduktion. Wie funktioniert das? Was muss man da machen, dass das funktionieren kann? Das machen wir für die voestalpine, österreichische Konzern, also der größte österreichische Staatskonzern, und nicht Staatskonzern, pardon, der größte österreichische Konzern mit 18 Milliarden Umsatz. Und da unterstützen wir wirklich mit den Filmen. Und da fühle ich mich heutzutage sehr viel wohler. Sehr viel wohler als jetzt irgendwie den Finger auf Leute zu zeigen, mag ich eh nicht gerne, aber ja, finde ich gut, so wie ich es jetzt mache. Deswegen der Rückzug. Und ein Satz noch zu dir: Ich finde es toll, deswegen habe ich dir das vorhin auch im kurzen Vorgespräch, was wir hatten, ich finde es toll, was du machst, weil das ist einfach wirklich wichtig und ich weiß, wie schwer man sich tut in dieser heutigen Zeit,
Ja,
dieses Thema
aber
Nachhaltigkeit immer wieder aufzubringen.
deswegen habe ich ja auch mit diesem Golf Sustainable angefangen, weil das natürlich schon eine Möglichkeit ist, ein bisschen was zu bewegen. Also ich glaube schon auch, dass ich da jetzt in den letzten 6 Jahren in kleinen Schritten was bewegt habe. Und so ähnlich wie mit den Filmen versuchen wir jetzt übrigens was Ähnliches. Wir werden jetzt ab Oktober so eine Webinarserie starten mit so kleinen Videos für Lieschen Müller, wo wir einfach so versuchen, diese ganzen Themen da aufzubereiten. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil man ja das ja auch alles finanzieren muss. Wir gehen da jetzt erstmal in Vorleistung. Bedauerlicherweise habe ich noch keinen Staatskonzern gefunden, der das alles finanziert.
Haben wir auch
So,
nicht. Also das ist ja
ich finanziere es jetzt erstmal selbst sozusagen.
aber
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich das ändert. Und das ist jetzt eigentlich mein Projekt, wo ich sage, okay, das Golf Sustainable ist jetzt einfach so eine Mischung, wo ich mit das, was ich am besten kann, nämlich irgendwie, glaube ich, Journalismus, mit einem Thema zusammenbringen, wo ich noch was bewegen kann. Ja,
super.
und das ist so der Ansatz.
Der Frank wusste schon, warum er uns zusammenführt. Weil ich bin eigentlich genau dasselbe, nur jetzt vielleicht ein bisschen kritischer. Also ich schaue da ein bisschen tiefer. Also als erstes möchte ich dir sagen, wenn du da Hilfe brauchst, jetzt sind wir in derselben Stadt. Also wir machen solche Dinge auch im Kleinen. Vielleicht können wir euch da unterstützen,
Ja.
wie immer dieses Projekt
Ja,
ausschaut.
tatsächlich glaube ich, werde ich mich da melden, weil wir haben die
Ja,
ersten 12
unbedingt.
Teile gemacht, sehr hands-on und ich sitze ja selber im Media Lab Bayern mit Unterstützung der Bayerischen Medienförderung und habe da einen Dokumentarfilmer kennengelernt, der auch sehr stark für das Thema brennt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben das jetzt mal mit relativ einfachen Mitteln gemacht und freuen uns sicherlich, wenn uns dann Profi in dem Thema nochmal über die Schultern
Also
kommt.
gerne, aber der Dokumentarfilmer, der kennt sich dann schon auch aus. Also
Ja, der
das
kennt
ist
sich
ganz
ziemlich
sicher so.
gut aus.
Eben, das merke ich schon. Also da bist du ja ganz gut aufgehoben. Aber jederzeit einfach anrufen und jederzeit den Kontakt herstellen. Ich denke nur, die Frage ist halt, wie viel Zeit haben wir? Das ist für mich inzwischen tatsächlich, und das möchte ich schon auch in dieser Runde dann mal die Frage in den Raum geben, wie lange haben wir eigentlich Zeit, dass wir sagen, wir wollen Menschen oder wir probieren Menschen aufzuklären?
Ja, also wir haben viel zu wenig Zeit und wir sind viel zu langsam. Also
Können wir
viel, viel zu lang.
sagen,
Viel,
können wir
viel
das
zu
benennen?
langsam.
Willst du das benennen, die Zeit?
Ja, also ich, keine Ahnung, aber ich bin ein eifriger Verfechter des 1,5-Grad-Ziels und so weiter und so fort. Stelle aber halt immer wieder fest, dass ich bedauerlicherweise da nicht in der Mehrzahl bin. Und das führt dann natürlich dazu, also wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, dann kann man natürlich frustriert in einer Ecke landen und sich jeden dritten Tag die Haare raufen, was ich dann ab und zu mal tue. Oder man kann versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu, also man kann natürlich Krawall machen, das ist auch noch eine Methode. Das wäre dann eher die, wo ich sagen würde, da sind wir dann, wäre ich dann eher im privaten Bereich angelangt, wobei ich das jetzt gerade auch nicht tue. Aber ich glaube, die einzige, also ich sehe das genauso. Ich glaube, wir haben viel zu wenig Zeit. Und aber
Also
ich
ich möchte,
jetzt.
ich traue mich das sogar zu benennen. Ich finde halt, wir bis 35, also wir haben jetzt die 1,5 Grad
Schon
gerissen.
hinter uns
Das ist
gelassen,
schon
ja,
hinter
genau.
uns. Das heißt, wir steuern gnadenlos zu auf 2,5. Wir wissen, Europa inzwischen, das hat man vor 10 Jahren nicht gedacht, dass Europa betroffen sein wird. Jetzt wissen wir, Europa wird massiv betroffen sein. Es ist nicht mehr nur die Menschen aus Mosambik oder irgendwas, die fliehen müssen, sondern es sind tatsächlich wir. Das hat letztens der
Aber
Schwanke hat es gesagt.
was
Ich habe
machst du
mich.
denn dann mit deinen ganzen Bekannten? Also,
Bekannte, was meinst du damit jetzt?
du triffst ja jetzt sicherlich auch auf ganz viele Leute, die das Thema jetzt vielleicht nicht so kritisch sehen wie du oder nicht so prekär, ja? Und Frank winkt hier schon. Ja, wie gehst du denn dann mit denen um? Weil damit habe ich jetzt schon echt ein Thema, weil ich kann ja jetzt nicht jedes Mal mit allen das Thema durchdiskutieren, da werde ich ja gar
Ja.
nicht fertig.
Genau, also deswegen habe ich das, also meine Conclusion ist tatsächlich, dass ich mich zurückziehe und dass ich tatsächlich zu meinen Kindern das so mache, dass zu denen, gegenüber denen ich mich verantwortlich zeige und fühle, dass ich einfach sage, okay, ich habe mein Auto verkauft, ich fahre nicht mehr Auto, ich fahre natürlich Auto, wenn ich auf eine Produktion fahre, wird ein Auto gemietet und so weiter. Aber all diese Selbstverständlichkeiten, die uns das System gebracht hat, den probiere ich nicht mehr zu nutzen, sondern ich probiere sie tatsächlich ganz bewusst, brauche ich sie oder brauche ich sie nicht. Und für mich ist es ein ganz gutes Gefühl. Und ich bin auch nur ein Kleiner und ich schimpfe auch die Plastikindustrie zum Beispiel mit, dass sie auf die Idee kommen, den Strohhalm zu verbieten und alles andere wird weiter produziert ohne Ende. Was für ein Krampf. So bin ich natürlich im Kleinen auch. Ich bin der kleine Christoph Riedl, der auf irgendwie aufs Autofahren verzichtet, weil es ihm aber hinten raus inzwischen mehr Freude bringt als das Autofahren. Also wenn du heute zu mir sagst, willst du Radl fahren oder mit dem Autofahren, sage ich immer Radl, immer Radl. Also selbst die Urlaube gehen jetzt so los, dass ich sage, hey, ich möchte nur Radl in den Urlaub fahren, weil es mir einfach super gefällt. Also da verändert sich was und da habe ich dann auch eine ganz gute Haltung inzwischen. Und es gibt um mich rum gibt es halt Leuchtturmprojekte. Also Menschen, die das auch machen, die nicht so leben wie ich, aber die für sich auch die Conclusion gefunden haben. Und das gibt mir irrsinnig Kraft. Also einer den ich immer wieder gerne nenne, der leider schon verstorben ist, aber vielleicht kennt ihn jemand, Douglas Tompkins. Der hat seinerzeit North Face gegründet und
Ah
Esprit
ja, doch, den kenne ich
gegründet.
schon.
Ja, und der ist halt einfach ein großartiger Mensch gewesen. Der hat seine Millionen investiert in nachhaltige Projekte, in ja, und das find ich toll. Und dann komme
Das haben wir im Golf auch, da geht es mir dann eigentlich genauso. Ich bin ja sehr viel unterwegs auf Golfanlagen und das finde ich schon immer ziemlich inspirierend, weil man dann immer wieder irgendwie auf so Golfanlagen landet, wo Einzelne echt viel machen. Also ich war jetzt vor 3 Wochen in London und bin da mit einem Head Greenkeeper bei einem der größten Heideprojekte in England irgendwie über die Heide gekrochen und habe es mir so auf den Knien von allen Seiten angeguckt. Und das macht mir dann eigentlich schon Spaß und ich finde, das ist schon echt gut, wenn sich die Leute so zusammenfinden. Und das finde ich schon auch ziemlich motivierend. Ja.
Ja, macht auch
Macht dann
Mut.
immer das wett, wenn man wiederkommt und sagt, das war jetzt richtig gruselig da, ja.
So, also wenn
Gut,
ich
das
richtig verstehe, ist jetzt nicht generell ein wesentlicher Schritt zu mehr Umweltfreundlichkeit eine Begrenzung des Konsums. Ist das? Okay. Aber
auch.
wir wollen ja als Menschen auch noch unsere Bedürfnisse der Gegenwart, wie wir aufgewachsen sind und wie die Kids jetzt aufwachsen, die wollen wir ja auch irgendwie befriedigen. Wie soll das klappen? Ein radikaler Umbruch im Denken der Menschen?
Also ich persönlich glaube, ja, wir sind eingeladen, tatsächlich Dinge, die in den letzten 50 Jahren uns als ganz normal galten, zu hinterfragen und zu fragen, wie können wir es anders machen? Ich habe vorhin, habe ich so gedacht, ich bin groß geworden, da war mein erstes Auto ein Fiat 500, so eine kleine Semmel gewesen. Das ist heutzutage, würde das Auto, also weil gerade gestern ist mir ein Mini entgegengekommen aus den 70er Jahren. Der war so klein, dass man den kaum gesehen hat. Heutzutage ist ein Mini riesengroß. Das heißt, für unsere Kinder ist ein Mini kein Mini, sondern das ist schon, also in meiner Perspektive ist das schon ein richtig großes Auto. Und so verändern sich natürlich Dinge. Das heißt, ich glaube schon, dass wir darüber nachdenken müssen, ob immer größer, schneller, weiter. Ob das das Credo ist und ob es nicht ein anderes Credo gibt, welches tatsächlich. Und da gibt es, welches tatsächlich das berücksichtigt, dass es schneller, größer, weiter nicht immer sein kann. Das kann nicht das Ziel sein. Und Wachstum ist endlich. Und damit ist auch jedes Produkt und alles, was wir machen und genießen, auch endlich. Und wenn wir das anfangen zu wertschätzen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und das ist eine Verantwortung. Und das ist eine Transformation der Gesellschaft, die Transformation auch der Wirtschaft. Da hat man in den 80er Jahren hat man gedacht gehabt, wir könnten Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum voneinander trennen, indem man trotzdem das Wirtschaftswachstum immer noch hinkriegt. Das war dieser Faktor 10 von Weizsäcker, kann ich mich erinnern. Viel mehr kann ich da gar nicht ausführen. Heute ist es ganz klar so, dass man, dass nur Meyer-Göpel als Transformationswissenschaftlerin anbietet, sagt und sagt, ja, wir müssen uns verändern. Wir können die Wirtschaft so nicht mehr sein lassen. Und noch den einen Gedanken, den ich auch schon immer im Kopf hatte, das war in den 90er Jahren ein Professor Diefenbach oder so hieß der, der gesagt hat, was ist das BIP? Für was brauchen wir das BIP? Und weil wenn wir Kriege haben, dann steigt das BIP. Und deswegen sollte man es eigentlich reduzieren und oder qualitativ bewerten. Und das, solche Sachen, solche Ansätze finde ich super. Finde ich großartig. Wir haben es bis heute nicht geschafft, die umzusetzen. Aber was wir in den letzten 30 Jahren nicht geschafft haben, können wir in den nächsten 5 Jahren schaffen. Und wir
Ja,
brauchen da was.
ich hatte erst letzte Woche, Anfang der Woche, hatte ich da ein Thema zu, weil bei Golfturnieren ist es ja immer so üblich, dass man da so sogenannte Startgeschenke bekommt. Und inzwischen hat sich das eigentlich so manifestiert, dass alle mal bei ihren Sponsoren nachfragen, was die noch so im Keller liegen haben, jetzt mal überspitzt und ein bisschen, ja, unfair formuliert, also was die Sponsoren haben und dann sammelt man das so zusammen und dann findet man halt irgend so ein Giveaway. Und das führt bedauerlicherweise dazu, dass man auf unendlich vielen relativ preisgünstigen T-Shirts landet, die einen Sponsorenaufdruck haben oder auf anderen Dingern, die man dann einfach häufig sofort wegschmeißt. Und das ärgert mich ganz furchtbar. Und ich glaube, dass Qualität nicht immer mit einem Produkt zusammenhängt. Also ich glaube, wir müssten es auch im Sport und gerade auch im Golfsport schaffen, bei Veranstaltungen, bei diesen, also einen Mehrwert oder ein Qualitätsbewusstsein oder ein Erlebnis zu schaffen, das nicht an einem Produkt hängt oder an einem gekauften Produkt. Und ich glaube auch, dass das geht. Und ich persönlich habe letztes Jahr mal einen Artikel über Kreislaufwirtschaft bei T-Shirts gemacht und Klamotten, weil Golfmode ist ja auch ganz schlimm. Und dann bin ich an meinen eigenen Golfschrank gegangen und habe mal angefangen, die T-Shirts oder die Poloshirts zu zählen. Und ich hatte also 52. Und mein Mann, der dann noch in diversen Kadern gespielt hat, hat mich noch getoppt. Der hatte über 70. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich kaufe jetzt kein neues T-Shirt mehr. Und das bis hier mal einfach alles einigermaßen aufgebraucht ist. Und das ist mir auch bis heute gelungen. Ich glaube aber, dass das gar nicht so einfach ist. Also ich arbeite für eine große Golfclub-Vereinigung und da hatten wir das Thema neulich auch. Und für eine große Veranstaltung und dann ging es eben auch um Giveaways. Und ich verfolge halt da den Ansatz, dass ich sage, bevor wir irgendwas Billiges, irgendwas, nur irgendwas dahinstellen, damit wir auch was hinstellen, glaube ich, ist es sinnvoller, gar nichts hinzustellen. Und ich glaube, es wäre super, wenn wir alle mal erkennen würden, dass wir Giveaways vielleicht ganz anders gestalten könnten, ja. Und das ist aber gar nicht so einfach. Das ist natürlich auch relativ aufwendig, weil man erst mal überlegen muss, was das denn sein kann. Aber ich glaube, das wäre so ein Ansatz, den wir jetzt im Golf zum Beispiel massiv verfolgen sollten, weil jede Woche sind, ich weiß nicht, wie viele hunderte Golfturniere und ständig werden diese Tees und diese Säckchen und diese Handtücher und ich weiß nicht was weitergegeben und es sind einfach Berge von Sachen, also wirklich unendliche Berge und ich glaube, dass die meisten von uns die nicht wirklich benötigen.
Ja,
Super.
wenn wir, ich meine, wenn die Frage im Raum steht, wie viel Zeit haben wir noch, um den Kahn umzudrehen, dann, und das ist ja dann auch ein globales Thema natürlich. Aber was mir, und das haben wir, Petra, das hast du schon ein paar Mal erwähnt in vorherigen Sendungen, diese kleinen Schritte, und da gehören ja diese Geschenkpacks dazu, dann muss man sich ja auch fragen, haben wir überhaupt noch Zeit für die kleinen Schritte? Und das Golf-Äquivalent von den Strohhalmen sind natürlich Plastik-Tees. Ja, wenn ich auf einem Golfplatz bin und dann liegt auf dem Tee ein Plastik-Tee rum, dann ist meine Runde vorbei praktisch. Das macht mich so wild, und dann gehe ich am Ende nach der Runde in Pro Shop und sage: Entschuldigung, warum verkauft ihr eigentlich noch Plastik-Tees hier? Ja, ich habe mir heute in der Vorbereitung, meiner extensiven Vorbereitung, die Mühe gemacht und habe beim Golfhaus auf der Webseite, das ist einer der größten deutschen Retailers vom Golf, die hatten auf ihrer Seite Plastik-Tees, also Tees angeboten. 19 verschiedene Sorten von Tees gibt es da zu kaufen beim Golfhaus. 8 aus Plastik, 5 aus Durable Microwood. Das sind irgendwelche verleimten Holzmikrobällchen, und verleimt hört sich ja auch nicht gerade, ist ja umweltfreundlich. 4 waren aus Holz und 3 waren aus Gummi. Und wie diese Sachen verkauft werden. Ja, ich meine, denn Langlebigkeit ist ja ein großes Thema für Nachhaltigkeit. Ja, und dann werden diese Sachen wie diese Plastik-Tees als langlebig verkauft, mit den Wörtern, dass das wirklich Wörter für Nachhaltigkeit sind, nicht? Das ist Wahnsinn. Aber
Aber man muss sich ja da gar nichts vormachen, weil es ist einfach so, also so bitter es ist, es gibt einen dänischen Hersteller, der, wie ich finde, somit die besten Tees in dem Bereich macht, aus Kaffeemehl, auch von der Lackierung absolut astrein und von den Lieferketten gut. Und der kommt halt einfach, tut sich wahnsinnig hart, in den deutschen Markt zu kommen, weil es einfach eine Preisfrage ist. Und da geht es einfach um Centbeträge und also
Aber da.
die Retailer sind einfach nicht bereit, da drauf zu gehen und die Golfclubs auch nicht. Und geht ja dann bei den Bällen weiter und ja, also das ist natürlich, also dann, wie gesagt, da muss man sich ja gar nichts vormachen. Das ist ja aber übrigens am Tennisplatz auch nicht anders oder ja. Also
Deswegen,
schwierig.
deswegen steht ja eine strukturelle Transformation eben an. Wenn wir das verändern wollen, dann müssen wir tatsächlich ins Tiefe reingehen und schauen, was können wir verändern und wie können wir es verändern. Und deswegen, der Frank hatte mich heute früh kurz ge-SMS, was heißt das, Nachhaltigkeit, moralische, wie heißt das geschrieben, Frank? Weiß ich nicht mehr, ob es moralisch oder nicht, hatte dich vorhin auch gefragt. Und ich finde halt, das ist nachhaltig, ist politisch. Wir können es nur politisch beantworten. Und wenn wir dem aus dem Weg gehen, dann wird es halt wirklich unangenehm hier mitten in Europa. Und
Ja,
also
ist
und
es
für
ja
viele
schon.
Menschen ist es jetzt schon,
Also
finde ich auch.
es ist ja schon ungemütlich, weil, also ganz ehrlich, wenn jetzt jemand, der sich vielleicht gar nicht für das Thema interessiert, seinen Urlaub in Athen gebucht hat und ihm dann das Nachbarhotel davon brennt, oder wenn ein Golfpro eine Reisegruppe in, keine Ahnung, in Südfrankreich hat und da nicht mehr Golf spielen kann, weil es so nach Rauch stinkt, dann sind es zwar noch Luxusprobleme, weil die ja immer noch, sage ich jetzt mal, ihren Urlaub machen können, aber es ist ja schon deutlich ungemütlicher geworden, ja, und es wird auch schon teuer. Also ich war im März in Los Angeles und habe da eine größere Recherche gemacht und war dann in einem Golfclub, der eben einfach mit all diesen Häusern und
Abgewandt.
was weiß ich abgebrannt ist. Und ja, das ist dann einfach verbranntes Kapital und eine teure Angelegenheit. Und trotzdem ist es immer noch überraschend, wie wenig Leute das erkennen. Also ich bin immer wieder fasziniert davon, wie wenig Leute den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Verlusten und Klimawandel machen, auch im Sport.
Da bin ich ganz bei dir, deswegen hatte mir, fand den Einsatz
Ja,
noch,
bitte.
deswegen hatte mir das damals bei der Munich Re so gut gefallen mit Desertec, weil da hat halt jemand gesagt, der verantwortliche CFO hat gesagt, wir können das nicht finanzieren, was da auf uns zukommt. Diese Kosten, wir müssen jetzt gegensteuern. Und das ist dann, jetzt sind wieder 20 Jahre vergangen, also es war 2000 oder 1999, dann war 2005, 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, lass es uns so sagen, Vierteljahrhundert ist vergangen. Wo halt tatsächlich da die Munich Re sagt immer noch, wir können es kaum finanzieren. Also es ist an der Zeit, dass wir da wirklich umdenken.
Die Umwelt, Auswirkungen des Golfsports sind vielleicht die drei großen Themen. Einmal Landnutzung, Wasserverbrauch und Chemikaliengebrauch. Diese Landnutzung ist ja, und das sieht man ja nicht nur im Golfsport, ja, wenn wir uns eine Großstadt anschauen, die größten Flächen in der Großstadt gehen an die Straßen, obwohl vielleicht viel mehr Leute Fahrrad fahren, die nur eine ganz kleine Ecke von dem Land in der Stadt bekommen für ihre Fahrradwege. Petra, vielleicht kannst du ein bisschen zum Thema Landnutzung, diese riesigen Flächen, und wir hatten uns beim letzten Mal drüber unterhalten, dass der Golfplatz der Zukunft vielleicht viel kleiner ist als der Golfplatz, wie wir ihn heute. Wir wollen ja immer größere Plätze, immer mehr, 70 Hektar, was weiß ich, 100 Hektar, die wir da für einen Golfplatz benutzen, der wirklich nicht offen ist für alle.
Ja, ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen konkretisieren. Also ich glaube, die Zukunft ist eigentlich schon noch die große Fläche, aber dann mit einem Mehrwert für alle. Also es gibt ja jetzt schon relativ viele Golfplätze, die einfach zugänglich sind. Also wo dann Spazierwege sind, Reitwege, Wanderwege, Radlwege, wo einfach alle Leute drauf können und wo man dann diese 60% Ausgleichsfläche, die man ja da hat, sinnvoll einsetzen kann. Also ich hatte jetzt heute einen Artikel geschrieben über eine große Studie, da ging es um Urban Green Spaces und diesen Cooling-Effekt von Grünflächen, gerade in stadtnahen Bereichen. Und da darf man natürlich gerade diese großen zusammenhängenden Grünflächen nicht unterschätzen. Das ist aus meiner Sicht ein echter Mehrwert, wobei man da auch sagen muss, der Cooling-Effekt ist halt dann sehr hoch, wenn wir nicht von diesem plattgemähten Gras sprechen, sondern von den Bäumen. Aber nachdem es eben 60% Ausgleichsfläche ist, kommt da der Golfsport ganz gut weg, sage ich jetzt mal. vergleichbar eigentlich mit Stadtparks. Das ist sicherlich was, wo man drauf achten muss. Dann haben wir da diesen Schwammstadteffekt, der auch ganz wichtig ist. Also diese großen Grünflächen werden ja zunehmend im Rahmen dieses Schwammstadtkonzeptes auch als Vorbeugung für Flut, Überflutungen sowas gesehen. Das ist, glaube ich, auch ein Effekt, den Golfplätze haben können. Also ich glaube, man muss die Funktionalität von Golfplätzen einfach anders sehen, was sicherlich sehr schwierig ist oder aus meiner Sicht kaum argumentierbar sind Golfplätze in städtischen Bereichen, die eben geschlossen sind, wo die Menschen keinen Zugang haben und wo eine große Fläche eben dann nur für einen bestimmten Personenkreis zugänglich ist. Ja. Das, denke ich, wird auf Dauer sehr schwer zu rechtfertigen sein. Das sieht man auch in London oder in Los Angeles, dass so Clubs, die so aufgestellt sind, sich da eigentlich nur noch in der öffentlichen Wahrnehmung dadurch dagegen wehren können, dass sie riesige Charity-Projekte machen und dann die Kommune eben einfach einen finanziellen Mehrwert hat, ja. Aber ansonsten, glaube ich, müssen wir den Golfplatz einfach als multifunktionale Sportfläche sehen, wo eben ganz viele Sachen stattfinden, ja. Also Halle ist zum Beispiel so ein Beispiel. Da war mein Mann jetzt gerade, vorletzte Woche beim Länderpokal und war total begeistert. Mein Mann ist ja Golfplatzarchitekt und hat davon geschwärmt, dass es da noch Adventure-Golf gab und Footgolf und mitten in der Stadt alles. Und das war einfach eine Golfanlage, die sehr viele Leute nutzen konnten, auf sehr viele unterschiedliche Art und Weise, mit einem sehr hohen Grünanteil mitten in der Stadt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die Zukunft hat. Und wo wir in Deutschland ja aber ehrlich gesagt, also bei uns in Deutschland gibt es hier eigentlich nur sehr, sehr wenig Anlagen, die so exklusiv sind oder so aufgestellt, dass sie keinen reinlassen. Also da fallen mir jetzt ehrlich gesagt nur sehr, sehr wenige ein. Das Phänomen hat man ja viel eher in den USA, auch in Asien, in Japan, in Südkorea, auch in England noch, wo es wirklich sehr exklusive, abgeschlossene Anlagen gibt, die wirklich nur für einen sehr kleinen Personenkreis zugänglich sind. Also das Problem haben wir eigentlich in Deutschland kaum.
Und dann kommt natürlich der Wasserverbrauch dazu. Und wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Eine der ersten Sachen, die du erzählt hast, ist, dass Fußballvereine und Tennisclubs eigentlich viel mehr Wasser und das gute Wasser verbrauchen als Golfplätze.
Ja, ich will jetzt gar kein Bashing hier machen.
Nein, 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 ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin halt nur der
Für die
Anstifter.
Tenner,
Ich bin der Anstifter.
zumal ich ja selbst ein Ex-Tennisspieler bin. Aber man muss natürlich, also diese Wasserdiskussion ist einfach so verquer und so emotional und überhaupt nicht faktenbasiert. Das ist wirklich sehr schwierig, weil einfach überhaupt nicht unterschieden wird zwischen Wasserarten. Man muss einfach erstmal ganz klar feststellen, wer braucht welches Wasser. Braucht der Grundwasser, Trinkwasser, recyceltes Wasser, Regenwasser, gesammeltes Wasser? Ist das eine Golfanlage wie Oaks Prag zum Beispiel, die sogar einen Wasserüberschuss produziert, weil sie alles in Drainagesystemen auffängt und dann in die öffentliche Wasserversorgung zurückgibt, ja? Oder Hofhausen vor der Sonne, recyceltes Wasser? Also es gibt immer noch Golfanlagen, die Trinkwasser benutzen. Das ist bei fast allen Tennisplätzen der Fall. Also fast jede Tennisanlage in Deutschland hängt an der Trinkwasserversorgung. Fast jeder Fußballplatz tut das übrigens auch. Es gibt in der Bundesliga inzwischen Clubs, die sich da eben drum kümmern, dass sie das nicht mehr tun. Aber da muss man einfach ganz klar sagen, da hat der Golfsport sicherlich noch Hausaufgaben zu machen, weil da gibt es auch natürlich Golfanlagen, die zu viel Wasser verbrauchen oder die eine alte Infrastruktur haben. Aber das Wasserthema, würde ich mal sagen, betrifft ganz, ganz viele Sportarten, die einfach mit Grünflächen zu tun haben. Oder auch zum Teil eben auch mit Plastikflächen. Also wer glaubt, dass ein Hockeyplatz kein Wasser benötigt, der ist ja schief gewickelt, weil wenn auch ein Hockeyplatz aus Kunstrasen muss gewässert werden, ja. Und da stellt sich dann schon auch die Frage, wo das Wasser herkommt.
Aber ist das, ich muss da dazwischen fragen, ist das Problem in Mitteleuropa mit dem Wasser? Also jetzt in Deutschland, dass man sagt, ihr verbraucht zu viel Wasser,
Ja, auf
da,
jeden Fall. Also
ja,
Wasser ist in
okay.
Deutschland ein Riesenthema und
Okay.
Wasser ist im Golfsport weltweit das Thema Nummer eins. Also
Ja,
es
also
gibt.
das, wenn ich jetzt gucke
Ja.
in Südafrika zum Beispiel, kenne ich auch ein paar
Ja.
Golfplätze, wo ich denke, ja, da ist das Problem Wasser tatsächlich da. Und dann fragt man sich natürlich, welches Wasser wird jetzt da verbraucht, damit der Green wirklich green ist?
Ja, klar. Also es ist auch unterschiedlich. Also Mallorca zum Beispiel ist fast ausschließlich recyceltes Wasser. Vereinigte Arabische Emirate war früher entsalztes Wasser, jetzt ist es recyceltes Wasser. Also das ist, da gibt es riesige Unterschiede, aber in Deutschland ist es schon ein großes Thema, einfach weil man natürlich zu Recht sagen kann, es kann einfach nicht sein, dass die Ressource Trinkwasser sauber, es geht ja hier gar nicht mehr nur um Wasser, sondern es geht ja vor allen Dingen um sauberes Trinkwasser oder um Grundwasser mit Trinkwasserqualität. Das ist einfach eine Ressource, die endlich ist und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob wir die auf Fußball, Tennis,
Ja.
Hockeyplätzen, Golfplätzen verwenden sollten oder nicht. Also ich persönlich sehe das etwas kritisch, aber ja, also wie gesagt, da gibt es eben unterschiedliche Meinungen zu, wobei der Deutsche Golfverband das auch sehr ähnlich sieht, würde ich jetzt mal sagen.
Würde mich jetzt interessieren, wie hoch sind ja die Investitionen, um das tatsächlich nachhaltig zu machen, die Wasserversorgung?
Das kommt darauf an, welchen Anspruch die Menschen haben. Also es gibt Golfanlagen, also ich kenne zum Beispiel mehrere, die sagen, okay, wir verzichten einfach generell auf die Beregnung unserer Fairways, weil wir können uns eine Fairway-Beregnung nicht leisten von den ganzen Leitungen und so weiter. Also man muss ehrlich sagen, wenn man heute eine Beregnungsanlage nach der State of the Art da einbaut mit den neuesten Pumpen, damit auch der CO2-Fußabdruck nicht so hoch ist und so weiter und so fort, dann sind da 700.000 Euro, 500.000 Euro, 1 Million sind da schnell weg. Das können viele Golfclubs gar nicht bezahlen. Die sagen dann, wir verzichten da komplett drauf, wir machen vielleicht nur Grüns und Abschläge. Da kann man auch viel mit relativ einfachen Mitteln machen. Also ich würde sagen, da ist die Bandbreite ist einfach riesig. Es gibt Golfanlagen, die geben jetzt 3, 4, 5 Millionen aus im Ausland, um das Thema perfekt aufzustellen. Und es gibt Golfanlagen in Deutschland, die kommen vielleicht mit 200.000 Euro oder 100.000 oder einfach auch mit ein bisschen Kreativität aus, um das Thema zu lösen. Man muss dazu sagen, dass wir in Deutschland ja einen Golfmarkt haben, der bei Weitem nicht so exklusiv und ja, kostenintensiv aufgestellt ist wie jetzt Spanien, Portugal, auch Südafrika oder USA, wo die Top-Anlagen, das sind ja Anlagen, da sind ja ganz, ganz andere Budgets im Umlauf als jetzt in Deutschland. Also in Deutschland ist Golf im Vergleich zum internationalen Ausland keine exklusive Sportart.
Also mich hat es überrascht, dass Tennis und Fußball mit Trinkwasser bewässern. Also es hat mich
Ja,
schockiert.
sicherlich nicht alle, aber
Ja,
schon
aber
sehr viele. Ja,
ja.
also es ist einfach, wenn du den Hahn aufdrehst, dann kommt in der Regel Trinkwasser
Trinkwasser.
raus.
Ja. Aber da beschwert sich keiner drüber. Nicht? Die Leute beschweren
Also
sich über die Golfplätze.
ja, also ich glaube, den meisten Leuten ist das einfach gar nicht so bewusst. Ich kann gar nicht sagen, dass ich glaube schon, dass die Leute das auch merken. Ich hatte neulich mit einem Bürgermeister einer oberbayerischen Gemeinde zu tun, der auch Platzwart des Fußballvereins war. Und wir haben uns auf dem Golfplatz getroffen und dann habe ich gefragt, wie er denn jetzt dieses Thema Wasser sieht. Und dann hat er gesagt, naja, inzwischen anders, weil er hatte bei seinem Fußballverein im Frühsommer, als es so trocken war, immer die Nachfrage, dass die Platz zu grün sein müssen. Und dann hat er den Wasserzähler laufen lassen und hat erstmal festgestellt, wie viel er für zwei Trainingsplätze und zwei Spielplätze da so an Wasser rausgeballert hat. Und dann hat er für sich entschieden, dass dieser Fußballknopf, der hier im Südwesten von München ist, ab sofort auf deutlich bräuneren Fußballfeldern spielen muss, weil ihm das einfach zu viel Wasser war. Und genauso ist es letztendlich auch auf Golfplätzen. Ja, also wenn jemand das Thema mal durchschaut hat, dann erkennt er ja in der Regel, dass das A nicht besonders nachhaltig ist und B auch eigentlich nicht notwendig, weil die Qualität von Gras hängt ja nicht von der Farbe ab. Ja, also das ist ja eine völlige Fehlannahme.
Ja, aber es sind ja genau diese Sachen, die wir im Fernsehen sehen, die jeder Golfer im Fernsehen sieht und das dann erwartet bei sich im Club. Ja, diese perfektes grüne Gras, das blaue Wasser in den Teichen und so weiter. Und nicht deswegen, für mich ist es eine Herausforderung zu verstehen, wo jetzt die Verantwortung liegt. Und man kann ja anfangen bei, natürlich wieder bei der Industrie, bei den ganzen Herstellern von den Golfschlägern, von den Golfbällen, von den Klamotten, die nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben, die es jetzt schon so weit gebracht haben, dass man alle 6 Monate sich was Neues kaufen muss. Ja, ich meine, Gregor, als wir Tennis gespielt haben, da haben wir ein paar Turnschuhe gekriegt, da mussten wir wenigstens die ganze Saison mitspielen, wenn nicht zwei. Es sei denn, die Füße sind.
Bei.
Ja.
Oder man hat es an seinen Bruder vererbt oder von seinem Bruder
Richtig.
vererbt bekommen.
Ja, wenn ich jetzt bei mir hier in das Zimmer gehe und mir angucke, wie viele Turnschuhe meine Tochter hat. Ja, alle Farben. Das muss sein. Und nicht, weil wir das uns leisten können oder das irgendwie befürworten und encouragen, sondern weil der Druck da, alle haben das. Ja, und dieses radikale Umdenken. Aber da stehen einmal die Hersteller da. Ja, dann stehen die Resellers, die Leute, die
Ja,
das Zeug
Wiederverkäufer.
verkaufen, und dann die Leute, die es kaufen. Und im Golf natürlich sind das dann die Hersteller, wie Teil, was weiß ich will keine Namen nennen, aber dann die Clubs und die Golfshops, die das verkaufen, und die Golfer, die das kaufen. Ja, fangen wir da von oben an oder von unten, das zu ändern?
Ja, also ich persönlich kenne das ja, das weiß die Petra auch nicht. Ich habe früher während meinem Studium Textil Großhandel gemacht. Und habe da wirklich, war in Bali, habe da aus Bali Sachen importiert. Und da kam dann irgendwann, ja, da hatten wir, früher hatten wir zwei Saisons. Dann ging es los mit vier Saisons. Also Herbst, Winter, Frühling, Sommer. Und heutzutage sind alle 6 Wochen neue Kollektionen da. Und da muss man sich halt wirklich fragen, ja, wer braucht es und können wir nicht anders wirtschaften, sodass wir sagen, es geht nicht nur darum, einen Profit zu machen, sondern der Profit muss in Relation zur Verantwortung stehen. Und damit bin ich wieder bei dem Thema, was ich halt wirklich für beachtenswert finde, dass man einfach nicht immer drauf losproduziert, was wir in den 80er, 70er, 80er Jahren waren es auch gemacht haben mit den Klamotten. Aber es waren halt nur zwei Saisons und viel mehr Sachen konnte sich niemand kaufen. Und ich finde es von dir so ehrlich, wenn du sagst, 72 T-Shirts oder wie viele T-Shirts waren?
52 hatte ich.
52, Entschuldigung. 52. Das finde ich so ehrlich. Und das ist super, dass du das sagst. Und da kann jeder jetzt bei sich gucken und sagen, wie viele T-Shirts habe ich eigentlich und wie viel brauche ich? Ich kann nur eins anziehen. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dann sind wir dann, das ist halt diese Transformation, die jeder Einzelne von uns natürlich auch im Kopf eingeladen ist, das mitzumachen.
Ja, und ich finde, es gibt da schon echt super Sachen. Also ich war zum Beispiel Anfang letztes Jahr war ich bei Swiss Golf und bei den Schweizern habe ich ja, also ich habe relativ viel Kontakte privat auch in die Schweiz und da habe ich manchmal so den Eindruck, dass die auch ähnlich wie die Skandinavier da irgendwie, keine Ahnung, dadurch, dass sie so viel in den Bergen unterwegs sind, manchmal da so ein bisschen anders ticken. Und da war ich bei so einem Girls Golf Day von Swiss Golf und da kamen die ganzen Mädels zur neuen Saison und alle waren natürlich 10 Zentimeter gewachsen und dann gab es die neuen Shirts. Und dann haben die aber tatsächlich die alten Shirts erstmal eingesammelt und haben geschaut, welche noch in Ordnung sind und haben die dann weiterverteilt. Und beim Fußball gibt es jetzt in England ein ähnliches Projekt mit Adidas. die tatsächlich immer diese ganze Teamware einsammeln und dann wiederverwerten. Und das, finde ich, ist so eine Geschichte, die man vielleicht einfach auch mit einem Wert verbinden muss. Weil im Moment ist es natürlich so, dass jeder 12-Jährige, dem ich so einen alten Pulli gebe oder einen getragenen Pulli, der wird ja erstmal sagen, jetzt muss ich den abgetragenen anziehen. Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Also ich muss sagen, bei mir in der Mannschaft zum Beispiel, also ich habe auch eine Fleecejacke von einer Freundin, die die nicht mehr nimmt. Und bevor ich mir jetzt einen schwarzen Pulli gekauft habe, ziehe ich jetzt erstmal die an. Und umgekehrt habe ich auch Sachen weitergereicht, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Wertewandel. Man muss einfach erkennen, dass sowas unter Umständen oder nicht unter Umständen, sondern einen höheren Wert hat oder mit einem höheren Wert verknüpft ist, als wenn ich das Ding in die Tonne oder in den Altkleiderkarton werfe. Und das, glaube ich, müssen wir halt erstmal lernen. Und das müssen auch Kinder lernen, wobei ich schon den Eindruck habe, dass es eben gerade auch in der Jugend ja schon auch viele Jugendliche gibt, die schon so ticken, ja. Also da gibt es genauso wie bei den Erwachsenen auch zwei Seiten, ja. Und also ich bin da ja auch nicht perfekt. Also ich gestehe zu, dass ich Golfschuhe in allen möglichen Farbvarianten habe. Sicherlich viel zu viele. Und ich habe auch dieses Jahr schon zwei Paar neue gekauft, weil ich welche weggeschmissen habe, weil sie nicht mehr wasserdicht waren. Und das sind halt so Sachen, die sind gar nicht, also die ergeben sich aber, ist mein Gefühl, automatisch, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also mein Eindruck ist, dass bei vielen Leuten das gar nicht böser Wille oder ist oder ja, Ignoranz, sondern es fehlt da ganz oft einfach auch an, ja, oder an Wissen, an Aufklärung, wobei man natürlich ehrlich gesagt schon auch mal irgendwo was lesen könnte oder auf ein Schild schauen könnte. Aber es ist ein bisschen bedauerlich, dass von der Retailer-Seite da so wenig angeboten wird. Also gerade wenn man mit den
Wobei das.
Herstellern von nachhaltigen Produkten redet, dann hört man halt immer wieder, es scheitert halt immer an 2 Euro, die das Teil dann mehr kostet. Es scheitert immer am Preis.
Es stimmt,
Und nee, das ist es eigentlich.
wobei ich schön finde, dass wenn ich mir VD angucke, und das sind halt
Ja.
solche Sachen, die ich dann einfach auch unterstütze. Ich kaufe halt nicht mehr
Ja.
Adidas tatsächlich. Ich kaufe keine Adidas-Sachen mehr, sondern ich kaufe dann halt eher VD oder ich bin so ein Patagonia-Freak. Seit 100 Jahren, seit 40 Jahren unterstütze ich die, weil ich sie für richtig erachte. Und VD macht ja auch so Secondhand-mäßig und
Ja.
Globetrotter, wenn du in den Store hier in München
Ja,
reingehst,
der
dann
hat
ist
auch
da auch
der,
schon
ich bin da
zwei
öfter drin,
Stangen,
ja, und
ja,
die
ist
haben das
auch,
auch, ja.
haben sie jetzt da auch zwei Stangen Secondhand. Und bei meinen Kindern, also zumindest bei meinem Sohn ist da echt total intensiv, der macht dieses Pick and Wait oder Wait and Pick, ne, Pick and Wait, also eigentlich nur Secondhand. Meine Tochter ist da ein bisschen anders, aber finde das auch okay. Und ich denke mir immer so, solange das genutzt wird, solche Tools, und die Kinder oder auch die Menschen davon das erfahren, das ist ja gut. Was nur einfach viel einfacher ist, ist heutzutage genauso wie für den Sport, die Sportfirma, die dann irgendwelche Giveaways her schenkt, für die ist es ja viel einfacher, das für 100 oder für 1000 Euro zu produzieren oder produzieren zu lassen und zu verteilen, als sich zu überlegen, wie könnten wir das denn machen, dass wir unsere Jugendlichen einladen und begeistern für unseren Sport. Das heißt, da muss man drüber nachdenken. Möglichkeiten gibt's, kann man, dann muss man nur den Franz Förster auf dem Platz stellen und schon sind alle Kinder begeistert.
Ja, es gibt zum Beispiel auch, also beim Skifahren zum Beispiel, also beim Skifahren haben sich ja diese Tauschbasare seit Jahren und
Ja.
Jahrzehnten etabliert, weil einfach diese neue Skiausrüstung immer so höllisch teuer ist. Und ich kenne aber zum Beispiel wirklich nur ganz wenig Golfanlagen, die einen Secondhand-Basar machen. Also ich weiß, dass Open Nine in München das zum Beispiel macht. Und die meisten kriegen halt dann natürlich Gegenwind von ihren Pro-Shops. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe einfach nicht, wieso man sowas nicht mal als ein nettes Event
Ja, siehst du.
so eine
Siehst du?
Geschichte organisiert, weil jeder hat so und so viel olle Schläger im Keller und dann noch 3 Bags und dann noch so und so viel Regenjacken, die er nicht mehr anzieht. Und ich bin mir relativ sicher, dass das dass das funktionieren würde. Also ich weiß jetzt hier von meinem Freundeskreis, dass sich das inzwischen etabliert hat, dass vor der Wiesn die Dirndl, da wird so ein, treffen sich 10 Leute mit jeder mit 2 Dirndln oder einem Dirndl, das er nicht mehr anzieht. Und erfahrungsgemäß gehen die dann, machen die dann die Runde und dann zieht halt eine andere das Dirndl an, weil die sind ja eh alle nur 10-mal getragen und ja, also und das würde im Golfclub schon genauso gehen, ja. Das ist nur irgendwie so, dass dann heißt es, ja, Second-Hand-Markt, wollen wir das wirklich? Aber ich glaube, dass gerade im Jugendbereich auch viele Eltern ganz dankbar wären, weil die Bags sind teuer, die Schläger sind teuer und ich weiß, als meine Kinder Golf gespielt haben, also ich habe immer mit einer Freundin, wir haben die Sachen immer weitergereicht und weitergegeben, weil es halt einfach auch Kosten spart, ja, und ich finde, da ist
Ja.
auch gar nichts dabei.
Nee,
Und wenn ich jetzt noch.
ich trage auch seit kurzem meine grüne Patagonia Regenjacke von meinem Freund Christoph. Die ist zwar nicht mehr ganz wasserdicht, aber es sieht unheimlich cool aus. Meine Frau meinte zu mir: Boah, grün steht dir ja
Aber es
richtig
ist
gut.
halt wirklich schade, weil weder North Face noch Patagonia noch VD, also fast die ganz alle Wandermarken, also alle Marken, die aus dem, im Outdoor-Bereich da wirklich stark sind, die sind ja alle nicht im Golfbereich vertreten. Also es
Obwohl,
ist
diese
wirklich,
Patagonia-Jacke kann man auch am Golfplatz an.
ja, aber es ist wirklich so, dass wir da im Golfbereich schon wirklich ein Manko haben. Also es gibt gar nicht, Reflo ist da jetzt so ein bisschen reingegangen, dann Glenmore bei dem mit den Wollsachen. Aber an sich haben wir da wirklich schon ein Defizit bei den Herstellern.
Ich sehe, Gregor, wenn das mit dem Film nicht klappt, kannst du wieder ins Klamottengeschäft
Ja, gerne. Und dann wieder verkaufen und immer wieder verkaufen. Und
gehen.
das finde ich, die Kreislaufwirtschaft finde ich super, ja.
Ihr
Bin ich sofort dabei.
beide habt ja beruflich auch Erfahrung mit richtig großen Firmen. Gregor, du hast erzählt vorhin von Voest Alpin. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber reden, wie so eine riesige Firma mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht und sich nicht nur nachhaltig präsentiert in den Medien, sondern auch wirklich was bewegt.
Ja, also da ist für mich jetzt Voestalpine ist da wirklich ein Beispiel. Da muss man dazu muss man wissen, dass die halt schon im letzten Jahrhundert federführend waren bei der Stahlproduktion, indem sie ganz tolle Stähle entwickelt haben. Und die haben sich tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, dass sie probieren oder dass sie es schaffen, CO2-frei zu produzieren. Das heißt, da werden hunderte Millionen investiert in die Forschung und Innovation, um das tatsächlich zu schaffen. Und da ist voestalpine aus meiner Sicht wirklich federführend. Wir haben andere Firmen, die nehmen die Nachhaltigkeit nicht so ernst, weil denen da ist auch der Profit das Wichtigste und die Stakeholder, ja klar. Wir kennen es aber auch von der Automobilindustrie. Ich finde BMW, also ich bin selber jetzt kein Autofahrer und ich schwöre auch diesen dicken SUVs und so weiter liebend gerne ab. Aber deswegen hat auch BMW zum Beispiel viel Geld in die Hand genommen seinerzeit und hat investiert in den i3, den wir halt alle nicht gekauft haben. Leider. Ich finde es nach wie vor war das eins der nachhaltigsten und ökologischen Autos und es war zumindest der Versuch, was anderes irgendwie auf den Markt zu bringen. Wir haben es nicht geschafft und da muss man sehr mutig sein, um das zu machen. Also ich kann gar nicht da sagen, dass es da eine Bewegung oder sowas Ähnliches gibt. Also die Wiederverkäufer, das sind eher so, dass denen geht es tatsächlich um den Profit. Bei Entwicklung, Startups, Innovationscompanies und die Unternehmertum hier in München, da kommen wirklich viele, viele gute nachhaltige Ideen raus. Die verschwinden halt leider immer wieder, das ist jetzt meine Kritik an den Großen auch, die verschwinden leider immer wieder in den Schubladen, weil die Erdölindustrie oder die Plastikindustrie oder die Batterieindustrie oder wer immer ein anderes Interesse hat. Nämlich das Interesse hat, dass die neuen Ideen gar nicht groß werden. Und vielleicht das noch, dass ich vor 2 oder vor 3 Jahren war ich auf der Hannover-Messe und da war so eine sensationelle gute Stimmung. Alle, die ganzen Firmen haben alle gesagt, und wir schaffen das und wir schaffen die Energiewende und wir kriegen das hin und wir haben das Know-how und wir können das machen. Und was ist daraus geworden? Heute redet man davon, dass man sagt, irgendwie, was, wir verbrauchen nur 2% des CO2 hier in Deutschland. Wir brauchen das ja gar nicht machen. die Ersparnisse beim CO2. Und das ist halt
Hat aber
jetzt,
die
finde ich,
Geschäftsführerin von VD auf Instagram, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, eine
doch.
schallende Retourkutsche
Ja,
an
an
die
unseren Herrn Merz,
Politik
Bundeskanzler. Nein, an unseren Bundeskanzler Merz.
gestartet.
Ja,
Ja.
und er hat auch recht. Und das sind so Sachen, Peter, da finde ich, mein Gott, und das ist halt das, wo ich nicht verzweifle, aber wo ich halt einfach spüre, da sind andere, und deswegen hatte ich ganz am Anfang in unserem Eingangsgespräch gesagt, das muss man auch spüren, das gehört schon auch dazu neben all den Fakten, weil wenn ich nur mit Zahlen komme, dann ist es ganz schnell auch, Zahlen lassen sich immer auch drehen und wenden. Und dieses Gefühl, dass man Verantwortung hat, das lässt sich nicht drehen und wenden. Und ich als Politologe, ich sage halt immer, wir haben heutzutage zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden das, was uns Elon Musk und die ganzen Herren aus dieser Welt und Damen, das sind nicht nur Herren, die Damen und Herren aus dieser Welt uns vorspielen, Visionär, jeder ist nur noch für sich verantwortlich und macht sein eigenes Ding. Und Demokratie ist uns egal und das ist uns egal. Und auf der anderen Seite eben from the ego to the eco-world, so nenne ich das auch, wo man halt tatsächlich die Verantwortung übernimmt und dann sich einlässt auf die Transformation einer Gesellschaft.
Ego to
Ja.
eco.
From the ego to the eco,
Love it. I love
yeah. Me
it.
too.
Also ist es eine Entwicklung, die nicht unbedingt durch technischen Fortschritt erreicht wird, sondern mehr durch einen kulturellen Wandel.
Ich glaube, fragst du mich?
Ja, egal.
Also ich glaube, das geht Hand in Hand. Das ist ein Zahnrad. Wir können nicht nur die Wirtschaft verändern, wir können auch nicht nur die Menschen verändern, sondern wir sind eingeladen, dass sich das ganze System verändert. Und das nennt man heutzutage Transformation. Und da gibt es einige Anstrengungen und da gibt es gerade auch in Deutschland ganz viele großartige Vordenker, die das wirklich toll, zumindest gedanklich durchspielen. Jetzt müssen sie halt irgendwie auch noch den politischen Einfluss kriegen, dass sie da eine Wirksamkeit bekommen.
Ja, aber der politische Einfluss, aber es war ja, ich sag mal, bis 2010, 2014 kamen diese Anregungen ja nur aus dem grünen Spektrum und nicht woanders her. Und wenn man sich dann die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie anguckt und so weiter, wenn das jetzt in der Politik einfach nur genommen wird und dann irgendwie da verschwindet, dann bewirkt ja genau das Gegenteil.
Ja,
Ich glaube, es
jetzt.
ist schon wirklich schwierig, da einen Weg zu finden, wo man halt möglichst viele Leute bewegt, weil man irgendwie immer auf so einem Grat wandert zwischen, das ist zu radikal und die Leute drehen sich gleich weg, wenn man viele überzeugen will. Oder das ist zu lau und da passiert ja gar nichts. Also ich bin gerade so ein bisschen involviert in die Entwicklung dieser Nachhaltigkeitsstrategie des Deutschen Golfverbandes, die gerade auf dem Weg ist, entwickelt zu werden. Und eigentlich ist das die ganze Zeit der Dreh- und Angelpunkt. Also wie viel also wie viel müssen wir eigentlich machen, um überhaupt damit das Ding überhaupt irgendeinen Wert hat und auch wirklich was bewegt und Sinn macht. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie ein Papier auf den Markt zu werfen, sondern das Papier soll ja eine positive Wirkung entfalten, ja. Und auf der anderen Seite steht eben immer das Argument, okay, wie viele Leute verschrecken wir dann und die kommen überhaupt nicht mit. Und das ist tatsächlich, finde ich, ja, also ich tendiere da eher zu der etwas progressiveren Art und Weise und sag, okay, man muss den Leuten dann auch mal klar machen, dass wir sonst vor die Wand laufen, wenn wir nichts ändern. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, okay, wir müssen das jetzt alles mal etwas leichter machen, ja. Und was mir dann auch beim Golfsport schon wirklich sehr aufstößt, muss ich sagen, oder wo ich wirklich ein Problem mit habe, ist, wie es jetzt Aramco gelungen ist, übrigens ja nicht nur beim Golfsport, sondern bei so ziemlich allen Sportarten,
Fußball.
sich als weltgrößter, einer der größten CO2-Emittenten überhaupt und einer der inzwischen übrigens auch einer der größten Plastikproduzenten oder Investoren ins Plastikgeschäft und Verursacher ja letztendlich all dieser Probleme, die wir in Outdoor-Sportarten haben, sich in so festzusetzen, wie es gerade der Fall ist. Also wenn wir auf die jetzt gerade Laura Fünfstück hat jetzt gerade ein Aramco-Turnier gewonnen, ja, wir jubeln alle. Die DP World Tour hat einen Ölproduzenten als Sponsor, zig Turniere haben das. Also das finde ich schon schwierig, zumal es dann auf der anderen Seite auch noch so ist, dass mit diesem Geld dann eine ganze Reihe durchaus sehr sinnvoller Nachhaltigkeitsprojekte finanziert werden. Also ich muss sagen, dass die LIV-Tour, was das Thema CO2-Reporting anbelangt zum Beispiel, zahlreichen anderen Touren um Lichtjahre voraus ist. Die machen das sehr ehrlich und sehr vernünftig mit externer Evaluation und so. Da gibt es gar nichts dran zu mäkeln. Und die machen auch ganz viele soziale Projekte und sind da wirklich top. Aber man vergisst dabei natürlich, dass das Geld, mit dem all das finanziert wird, letztendlich alles Ölgeld ist.
Ja.
Und dass das all diese Projekte ermöglicht. Und das ist natürlich vielleicht sehr kritisch oder ich weiß es nicht, aber es ist zumindest eine Argumentation, die auch nicht gerne gehört wird, ja, und die sich auch jetzt so allmählich vernormalisiert, habe ich den Eindruck, egal ob es jetzt Fußball ist oder Schwimmen oder Olympische Spiele oder was auch immer, ja, oder Weltmeisterschaften oder eben Golf. So allmählich ist es einfach so, dass das ganz normal geworden ist und da ja auch nicht mehr wirklich jemand drüber meckert.
Ja,
Umso schöner, dass du es sagst.
ja, siehst
Danke.
du.
Ja, super.
Ja. Apropos DGV, lass uns ganz kurz über das Programm Golf und Natur des Deutschen Golfverbands sprechen und dich. Vielleicht kannst du uns da was dazu erzählen, Petra. Denn dieses Jahr die Zertifizierung Gold, Nummer eins in diesem Programm, ja, in diesem Golf und Natur, nehmen 194 Anlagen in Deutschland teil. Die erste Frage wäre, warum nicht mehr? Aber lass mich kurz vorher die fünf Clubs erwähnen, die dieses Jahr die Zertifizierung Gold bekommen haben. Das ist einmal der Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld, der Golfclub Altötting Burghausen, der Golfclub Schloss Braunfels, der Golfclub Heilbronn Hohenlohe und der Golfclub Spessart. Was kannst du uns über dieses Projekt erzählen und was machen diese fünf Golfclubs anders als andere?
Also erstmal ist es so, dass es nicht nur die waren. Also ich weiß, dass Großenseen Schleswig-Holstein zum Beispiel auch dieses Jahr mit Golfred zertifiziert ist worden ist und noch eine ganze Menge andere. Also Golf und Natur, der Titel ist vielleicht ein bisschen trügerisch, ist kein reines Naturprogramm, sondern eigentlich ein Qualitätsmanagementprogramm, bei dem der Faktor Umwelt ein Baustein ist, würde ich sagen, ist. Wir sprechen da viel auch über Arbeitssicherheit, Kommunikation. Aber Umwelt ist sicherlich ein Thema. Das Programm befindet sich auch gerade in einer Umarbeitungsphase. Was machen diese Clubs anders als andere? Ich glaube, im Rahmen von Golf und Natur lernt man einfach so ähnlich wie bei ISO seine Prozesse zu verstehen, ja, und überhaupt erstmal einen Überblick zu gewinnen über Ressourcen, die ich verbrauche, über Daten, die ich habe, über Verbrauchsdaten, die ich vielleicht vorher gar nicht kannte, ja, und überhaupt erstmal Schwachstellen auszumachen. Ganz viele Sachen, die die Clubs hassen, sind zum Beispiel Genehmigungen. Also es gibt immer noch ganz viele Clubs, da wechselt dann nach 3 Jahren die Vorstandschaft. Und wenn man dann den neuen Vorstand fragt, wo denn die Wassergenehmigung ist für diese Golfanlage, dann fängt der wie wild an zu suchen. Und vielleicht findet er sie auch nicht. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Aber Golf und Natur, würde ich sagen, sorgt einfach dafür, dass man die Übersicht behält. Und wenn man die Übersicht einmal gewonnen hat, was man dann im Bronze- und Silberstadium hat, dann fängt man an, sich zu verbessern und neue Projekte zu entwickeln. Und eben zum Beispiel Wasserprojekte oder wie spare ich Elektrizität ein? Wie dekarbonisiere ich jetzt vielleicht mein Greenkeeping und stelle auf elektrischen Betrieb um? Macht eine Solaranlage Sinn? Lauter so Geschichten, ja. Also ich weiß, dass es nicht ausreichend Clubs sind, die da mitmachen. Auch deswegen, weil viele Clubs den Arbeitsaufwand zum Teil glauben, nicht bewältigen zu können. Deswegen gibt es ja jetzt auch so vorgeschaltete Einsteigerprojekte wie Lebensraum-Golfplatz, Blühpark Bayern. Das sind so Projekte, die den Einstieg ein bisschen erleichtern sollen. Ansonsten glaube ich schon, dass dieses Programm einfach hilft, um ein Gefühl und eine Sicherheit dafür zu gewinnen, wie man überhaupt mit der Fläche, die man zur Verfügung hat, umgeht.
Also sind es Projekte wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach vom Clubhaus?
Das wäre zum Beispiel so ein Projekt. Oder zum Beispiel, mein Mann hat jetzt gerade für den Golfpark Weiherhof einen Flächenplan erstellt, wo dargestellt wird, welche Flächen genau für welche ökologischen Projekte auf der Golfanlage genutzt werden. Oder das kann auch sein, dass eine Golfanlage eine Strategie entwickelt, wie sie mit dem Saatgut von den ganzen Extensivflächen umgeht, also wie sie das Saatgut sinnvoll verwertet oder Umstellung von einer Maatart auf eine nachhaltige Maat mit dem Balkenmeer und dann Anlage von Trockenwiesen, alles Mögliche fällt da rein. Ja, aber halt eben auch so Sachen wie schule ich das Personal, damit es das überhaupt versteht. Ja, also es gibt da ganz, ganz viele Sachen. Tut mir leid, da
Ja,
rutscht
alles
gerade die
gut.
Nummer.
Also gibt es sowas wie nachhaltigen Golfplatzdesign?
Ja, gibt es natürlich schon.
Ja.
Also es gibt natürlich, man kann Golfplätze schon so designen, dass sie wenig Ressourcen verbrauchen.
Ja, das ist spannend. Gregor?
Ja, finde ich sehr spannend. Ich kenne mich da jetzt nicht aus. Mich würde interessieren, wie viel insgesamt nicht ressourcenschonend, wie viel verbraucht da so ein Golfplatz? Aber das ist natürlich schwierig. Da wird es keine Durchschnittswerte geben. Und auf der anderen Seite, wie viel lässt sich einsparen? Ist es ein deutliches Einsparpotenzial?
Bei
Oder
Wasser oder bei Energie?
zum Beispiel jetzt, was immer du, wenn du sagst, ja, es
Ja,
gibt
also
diese
man kann unfassbar viel
Konzepte.
einsparen, weil man
Schon.
muss ja sagen, dass Golfanlagen genauso wie Gutshöfe große Dachflächen haben und natürlich deswegen schon mal erstmal ein hohes Potenzial, zum Beispiel bei Solar oder und das kann man natürlich dann zum Beispiel über eine Elektrifizierung der Greenkeeping-Maschinen sinnvoll weiter nutzen. Ja? Oder man kann natürlich durch eine Reduzierung des Wasserverbrauchs, die Pumpennutzung deutlich reduzieren und dadurch habe ich dann einen deutlich geringeren CO2-Abdruck. Also ich kann in der Gastronomie anders einkaufen und schon habe ich auch da einen anderen CO2-Fußabdruck. Also ich kann dafür sorgen, dass meine Mannschaften nur noch mit dem E-Bus fahren. Also die Liste der Dinge, die man ressourcenschonend betreiben kann, ist eigentlich relativ endlos.
Und wo entscheiden dann diese Projekte? Was würdest du sagen?
Also ich glaube oft daran, dass Gewohnheit erstmal leichter und unaufwendiger ist, dann daran oft an Investitionen, also dann, ja, also manchmal ist die Anfangsinvestition einfach zu hoch und dann letztendlich auch manchmal einfach am puren Willen, ja, also oder ich meine, das ist die klassische Wärmepumpendiskussion. Also da muss man sich ja jetzt gar nichts vormachen. Also übrigens geht es Golfclubhäusern ja auch nicht anders als Tennisclubhäusern. Also oder ich bin mal gespannt, wie die ganzen Heizungsanlagen umgebaut werden, ja, oder ob sie umgebaut werden. Aber es ist jetzt schon so, dass wir da auch in der Golfindustrie gibt es eben eine ganze Menge Golfanlagen, die haben ihre Energieversorgung schon umgestellt. Und es gibt aber auch 50%, die glauben, dass sie mit ihrem alten Salat noch durchkommen, ja.
Richtig.
Und das ist nicht anders als zu Hause bei jedem in seinem privaten Haus, ja. Da gibt es keinen großen Unterschied.
Ja, ich meine,
Zumal wir ja in diesem ganzen Vereinsbereich, das muss man ja auch jetzt beim Tennis sagen oder beim Fußball, anders als in der Industrie, ja, dann häufig noch eine ehrenamtliche Führung haben, der es dann oft auch an dem Wissensstand fehlt, was gar kein Vorwurf ist, sondern was man ja auch gar nicht erwarten kann, wie in der Industrie, wo dann Leute einfach knallhart ihr Projekt durchrechnen und dann einen Case aufstellen und zu einem wirtschaftlichen Ergebnis kommen. Das haben wir ja ganz oft gerade in kleineren Vereinen überhaupt nicht, ja. Und dann sind eben solche Projekte oft entweder wirklich getragen von eigenem Engagement oder von Leuten, die sich da extrem gut auskennen, aber ganz oft scheitert sowas dann eben natürlich auch.
Ja, ich meine, den Carbon Footprint von den Touren darf man sich ja gar nicht angucken, wenn man da sieht, wie viel Privatflugzeuge und Helikopter bei der Open rumfliegen und alles und dann dieses ganze Zeug. Wie kann man, und vielleicht zum Abschluss, wie kann man ein nachhaltigerer Golfer beziehungsweise Mensch werden?
Also,
Ja.
ich zum Beispiel habe mich weitgehend, also nahezu komplett vom Fliegen verabschiedet, muss ich sagen. Also, ich bin dieses Jahr tatsächlich nach San Diego zu einer großen Messe geflogen. Da konnte ich ja jetzt nicht hinschwimmen. Und neulich musste ich auch einmal für einen Tag nach Hamburg fliegen. Da fahre ich normalerweise auch mit meinem E-Auto hin. Das ist sicherlich eine so eine Geschichte. Ich versuche eigentlich weitgehend um jedes Plastikteil einen großen Bogen zu machen. Ich versuche möglichst wenig Dinge zu kaufen. Das wären jetzt, würde ich mal sagen, so meine Ansätze. Und ich esse jetzt in der Gastro auch nicht bevorzugt Fleisch. Also ich esse jetzt schon ab und zu mal Fleisch, aber sehr, sehr wenig, ja. Und ich versuche halt irgendwie regional irgendwie Dinge zu essen, die halt irgendwie regional produziert sind, solche Geschichten. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, für jeden relativ gut, also noch relativ einfach umsetzbar sind.
Also erstmal ein Verständnis für die ganze Sache, was da überhaupt los ist. Ich denke, das ist eine Herausforderung für jeden von uns. Ich denke, wenn wir um Golfplätze sprechen, dass wir vielleicht die umweltbewussten Golfplätze mehr unterstützen als die, die es nicht machen.
Ja, sicherlich. Ja.
Gregor, du nachhaltiger.
Ja, nee, ich bin da ganz bei der Petra. Ich mache das ja, das meinte ich vorhin mit privat. Das ist halt dann mein Rückzug. Und da kriege ich das gut hin, ob das ein Öko-Sachen einkaufen ist, kein wenig oder wenig Fleisch essen und wenig Auto fahren und auch wenig fliegen, selbstverständlich. Aber wenn ich nach Amerika muss oder jetzt war ich in Brasilien, klar, da muss ich fliegen. Aber das probiere ich auch alles ja schon wirklich tatsächlich bewusst zu machen. Und ich finde, ich probiere auch, also ich bin mal am Herzen operiert worden, das ist so eine Geschichte. Und da war ich kurz bevor ich dann da eingeschlafen bin auf dem OP, haben sich da die Anästhesistin und der Assistent von ihr drüber unterhalten. Wie viel? 156, also 156, die Zahl habe ich im Kopf. In 156 Ländern waren die schon. Und sie sagte dann, das Einzige, was mir fehlt, ist jetzt noch Nordkorea. Ich habe so gedacht, Wahnsinn. Davon müssen wir halt wegkommen, dass wir das immer so bemessen, wer erfolgreich ist oder gut ist, dass der möglichst diese hohen Zahlen hat, sondern es ist viel wichtiger, was den Menschen halt ausmacht. Und mir geht's so, ich kann nicht tanken. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich kotze dabei, Entschuldigung, wenn ich das Wort so sage, einfach weil ich denke, hey, da mache ich wieder Ammon dieser Welt reicher und das will ich nicht. Ich will diese Menschen nicht unterstützen. Und so sage ich, das ist mein kleines Ding, das ich in den Geldbeutel habe und mit dem kann ich mein Geld ganz bewusst ausgeben. Und ich kaufe halt Patagonia-Sachen oder auch mal VOD. Hab für VOD haben wir auch einen Film kostenlos gemacht und gesagt, wir unterstützen euch gerne. Das sind halt so Sachen, die ich probiere in die Welt zu bringen für mich selber. Aber nicht mehr probieren, mit dem erhobenen Finger dazustehen und zu sagen, hey, das müsst ihr alles anders machen, das nützt überhaupt nichts. Was viel wichtiger ist, ist zu sagen, ja, 2035 ist das Ahrtal sehr, sehr nah.
Ein Vorbild sein für andere.
Vorbild sein. Ja?
Super, ich denke, das ist ein super Schlusswort, Mr. Redl. Und hat
Und
mich richtig gefreut, dass du heute dabei warst. Endlich, also so langer Zeit. Ein Thema, das konstante Aufmerksamkeit verdient, denke ich. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für heute, für den Snapshot. Wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und nach 5 Jahren und 196 Sendungen haben wir nichts zu beweisen. Außer der Tatsache, dass wir es immer noch wichtig nehmen, dass wir uns immer noch bemühen und dass wir es immer noch gern haben und gern machen, diese Sendung. In jeder Sendung wollen wir uns einfach die Möglichkeit geben, unserem Publikum zu zeigen, wer wir sind. Und ich denke, das haben wir heute mit der Hilfe von Petra und Christoph getan. Und dafür bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich. Denn es ist eine ganz besondere Sache, die wir hier haben. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Heute zum Beispiel, ja, wie wir uns gegenseitig herausfordern, wie wir uns gegenseitig inspirieren, wie wir miteinander spielen. Das ist nämlich das einzige Wahre. Und das alles kommt, ich denke, das habt ihr beide heute auch bewiesen, aus den Bildern in unseren Köpfen und unseren Herzen. Und genau das ist der Treibstoff, unser Treibstoff, das ist der Treibstoff von Radio Goldschopf. Es ist nicht kommerziell ausgerichtet. Und das macht Tage wie heute und Sendungen wie heute relevant. Wir sind alle der Ozean. Es ist nicht egal, was wir tun. Und kleine Taten können Großes bewirken. Euch beiden einen riesen, riesen Dank für heute. Vielleicht können wir noch mal fortsetzen irgendwo. Seid ihr da dabei?
Peter und ich, wir treffen uns dann irgendwann und dann unterstütze ich dich gerne, Peter, bei irgendwelchen Sachen, wenn du da eine Hilfe haben willst.
Ja, also das machen wir auf jeden Fall. Also das machen wir tatsächlich,
Ja,
weil
freue ich
mich
mich drauf.
einfach der fachmännische Blick interessiert.
There we
Das
go.
denke ich so von mir gerne.
Meine Damen und Herren, das war's. To the Links Land.